Guten Tag, ich freue mich hier zu sein und es ist immer wieder eine Herausforderung, auch für mich als Laienprediger, mich mit neuen Themen zu beschäftigen und wie ich auch schon öfters gesagt habe, ich versuche immer diese Herausforderung anzunehmen und habe es auch jetzt getan, hoffentlich mit Erfolg, werdet ihr ja dann merken. Vielleicht vorweg, für Frühblühallergiker wie mich ist es gerade die schwerste Zeit, wenn ich so ein bisschen ab und zu mal mich räuspern muss, bitte ich schon mal um Entschuldigung, lässt sich leider nicht ganz abstellen. Ich habe eine Bibelstelle herausgesucht, die ich im Anschluss gleich auch lesen werde, bei der sich herausgestellt hat, nachdem ich den Zusammenhang dieser Bibelstelle gelesen habe und an den heutigen Sonntag denke, dass sie perfekt auf diesen Sonntag passt, weil das sind die letzten Worte von Jesus. Wir haben eben auch letzte Worte von Jesus aus dem Markus gehört, aber es gibt auch letzte Worte von Jesus aus der Apostelgeschichte vor seiner Himmelfahrt. Das ist praktisch der letzte Satz, den er seinen Jüngern mitgegeben hat, um den wollen wir uns heute so ein bisschen kümmern. Und ja, es geht beim Monatsthema um Zeugnis geben, das haben wir auch schon gehört. Wir sollen ein Zeugnis geben anderen Menschen. Jesus braucht uns, damit die frohe Botschaft weitergegeben wird. Und ja, das hat mich motiviert, darüber nachzudenken und zu recherchieren und zu gucken, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für uns und wie gehen wir damit um. Starten möchte ich mit einer Anekdote, die aber wirklich so passiert sein soll. Ich war nicht Zeuge dieses Vorgangs, ich habe es auch nur gehört, aber die ist vielleicht zum Thema ganz als Einstieg ganz passend. Ein Pastor namens Alberts begann in seiner Gemeinde eines Tages seine Predigt mit der Frage, wer diese Woche was mit Jesus erlebt hat, der hebe mal seinen Arm. Nichts passierte. Da sagte er, ja, ich habe auch nichts mit Jesus erlebt. Amen. Und setzte sich wieder hin. Das war die Predigt. Ihr könnt euch vorstellen, ich hatte erst überlegt, ob ich das nicht heute auch mal so mache. Nur das fand ich dann doch ein bisschen brutal. Was für ein Schock werden die Gemeindeglieder gehabt haben nach so einem Wort. Auweia. Und wie werden sich die Gemeindeglieder wohl die Woche drauf verhalten haben? Die werden sicherlich gesagt haben, sowas passiert uns nicht wieder. Nächsten Sonntag, wenn die Frage kommt, dann werden wir nicht so reagieren. Das war wohl die kürzeste Predigt, die ich kenne, die aber sicherlich eine erstaunliche Wirkung gehabt hat. Meine ist ein bisschen länger und wir wollen uns eben mit diesem Vers beschäftigen. Das war ein Vers, der im Zusammenhang gesehen in der Apostelgeschichte steht, und zwar im ersten Kapitel, der Vers 8. Dort wird davor berichtet, dass Jesus mit seinen 11 Jüngern 40 Tage zusammen war, sie noch weiter geschult hat, der auferstandene Herr nach Ostern. Und kurz bevor jetzt diese 40 Tage um waren, sagte er dann diesen Vers 8, diesen Satz. Aber wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem, wie in ganz Judäa und Samarien, ja bis an das Ende der Erde. Ja, er spricht hier von Pfingsten. Wir wissen ja, dass die Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern war, Pfingsten 50 Tage nach Ostern. Jesus hat also quasi schon vorausgesagt, dass da noch was kommen wird, nämlich das Pfingsterlebnis, die Ausgießung des Heiligen Geistes, von der wir sicherlich dann ja auch im Pfingstgottesdiensten wieder neu hören werden. Und wir haben also seit Pfingsten einen direkten Zugang zu Gott durch seinen Geist. Der Geist wird uns gegeben und dadurch haben wir Zugang zu Gott. Und wenn das so ist, sagt Jesus in diesem Satz, werdet ihr Kraft empfangen. Kraft, das ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Dynamis. Und das kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen, Dynamit oder wir werden dynamisiert, begeistert, bekräftigt, von Gott in die Lage versetzt. In meinem Fachgebiet Elektrotechnik gibt es auch das Wort bei dynamischen Größen in der Physik. Das sind Größen, die im Gegensatz zu statischen Größen, dynamische Größen, im Gegensatz zu statischen Größen, welche beschreiben, die sich bewegen, wo sich was tut. Das heißt, wir sollen wir bekommen Kraft, wir werden dynamisiert, wir bekommen die Dynamik zu Bewegungen, zu neuen Schwingungen. Gott will uns damit in Bewegung bringen, in Schwung bringen, begeistern. Und dann kommt der Schlüsselsatz für dieses Thema. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Wo sollen sie Zeugen sein? In Jerusalem, das war begrenzt da, wo sie sind, dann aber auch weitergehend, Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Also überall, für alle Menschen sollen sie Zeugen sein. Ja, schon falsch, sie sollen nicht Zeugen sein, sondern jetzt bemerke man das Wort, ihr werdet Zeugen sein. Das ist also nicht ein Gebot, ein Befehl, sondern es ist eine Prophezeiung. Ihr werdet sein. Das heißt, geht das automatisch? Müssen wir uns dazu zwingen? Oh, jetzt müssen wir aber. Er sagt, wir werden sein. Ja, wie funktioniert das? Wie geht das? Darüber wollen wir mal nachdenken. Im Zusammenhang sehen wir, dass er ja davor gesprochen hat, dass der Heilige Geist auf uns kommen wird. Dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und dann automatisch werden wir seine Zeugen sein. Ja, mal gucken, wie das geht. Wem sagt er das? Diesen Satz sagt er natürlich in der Situation seinen 11 Jüngern. Nun können jetzt einige sagen, ja, dann hat er das nur denen gesagt, dann gilt das ja nicht für mich. Wenn das so wäre, wenn er das wirklich nur seinen Jüngern gesagt hätte, und die wären dann Zeugen gewesen, bis sie dann irgendwann gestorben sind, ja, dann bin ich sicher, dass wir heute kein Christentum in der Form hätten, wie wir sie haben. Dann gäbe es kein Christentum mehr. Ich denke, die ersten Christen, die damals nach den Jüngern gekommen sind, die haben das auch so verstanden, dass das für sie gilt. Und ich denke mal, wir können davon ausgehen, dass es auch für uns gilt. Wenn wir uns Christen nennen, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann können wir diesen Satz auch für uns in Anspruch nehmen. Und viele Christen sind ja Zeugen geworden und nur deswegen wissen wir ja auch davon. Deswegen sind ja viele Dinge passiert und das Christentum hat sich weiter ausgebreitet. Und somit gilt dieser Satz auch für uns. Also wir werden seine Zeugen sein. Nicht, dass, als Verstärkung kann man jetzt sagen, Jesus hat ja auch an anderer Stelle davon gesprochen, dass wir ihn bekennen sollen. Vielleicht kennt ihr die Stelle in Matthäus 10, die Verse 32 und 33. Wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Wer mich nicht bekennt, wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen vor dem himmlischen Vater. Das heißt, dieser Satz von Jesus im Matthäus-Evangelium hat für viele Christen so ein bisschen die Drohbotschaft. Wir müssen ihn bekennen. Und wenn wir das nicht tun, ja, dann gibt es Ärger. Dadurch fühlt man sich so ein bisschen unter Druck gesetzt, ein bisschen gezwungen. Und das ist natürlich eine Frage, ob das, ob dieser Zwang, der dann entsteht durch diesen Vers, ob der gut ist oder was passiert, wenn ich jetzt nichts sage. Da muss man ganz klar sagen, Petrus hat auch mal Jesus verleugnet und Jesus hat ihm auch vergeben. Also ist die Vergebung auch immer noch da. Und wenn es kritisch wird, wenn wir also so wie Petrus gefragt werden, du warst da auch dabei, du bist ja auch ein Christ. Wenn wir dann sagen, nee, ich bin kein Christ, würde ich auch sagen, dann wird es schwierig. Aber nur Schweigen alleine ist, glaube ich, erstmal noch nicht so das Problem, denn wir müssen jetzt mal gucken, was Zeuge sein eigentlich heißt. Vielleicht das erste einfache Missverständnis sei mal geklärt. Bei vielen ist es so, die wollen nicht Gottes Zeuge sein, sondern Gottes Anwalt. Steht hier ausdrücklich Zeuge und nicht Anwalt. Also wir müssen Gott nicht verteidigen. Wir müssen keine Plädoyers halten. Wir müssen nicht große Reden halten, so wie die Rechtsanwälte vor geschworenen Bänken sich überlegen, wie kann man das machen. Das ist von Jesus nicht gewünscht, sondern wir sollen Zeugen sein. Jetzt muss man sich überlegen, was heißt das konkret? Es gibt viele Arten, ein Zeugnis zu geben. Und ich möchte heute von drei Arten sprechen, wie wir das tun können. Vielleicht hört ihr ja in den kommenden Predigten zu dem Thema noch andere Möglichkeiten, das zu tun. Also heute drei Arten. Die erste Art kommt ein bisschen von dem griechischen Wort, das hier in diesem Urtext steht. Da steht nämlich Martyrium. Zeuge, Martyrium. Und da kennt ihr ja das Wort Märtyrer. Wir werden seine Märtyrer sein. Nun ist Märtyrer sein natürlich etwas schwierig. In den vergangenen 2000 Jahren hat es nun sehr viele Christen gegeben, die für ihren Glauben ihr Leben lassen mussten, die also quasi als Märtyrer in die Geschichte eingegangen sind. Und Jesus selbst hat ja sein Leben gegeben für uns, für seinen Glauben. Und damit ist natürlich ein gewaltiges Zeugnis möglich, das größte Zeugnis, was überhaupt möglich ist. Wenn jemand sein Leben gibt für den Glauben, dann ist das sicherlich so, dass diejenigen, die da, ich sag mal, das mitkriegen, das beobachten, dass sie natürlich schon mit Sicherheit angerührt werden, was auch immer sie damit auch machen. Das geschieht heute auch noch überall in der Welt. Christen werden verfolgt und es sterben täglich Christen als Märtyrer. Wir können Gott dankbar sein, dass wir in einer Gegend leben, wo das nicht der Fall ist, wo wir wirklich, Gott sei Dank, nicht unser Leben geben müssen. Aber das ist sicherlich, kann sich auch jeden Tag ändern, sage ich mal. Wer so stark glaubt, dass er sein Leben lässt, der ist sicherlich ein ungeheurer Zeuge für diesen Glauben. Und ja, wir können dankbar sein, dass wir das noch nicht mussten. Die zweite Art wird schon konkreter, betrifft uns denn schon ein bisschen mehr. Das ist die Art, die auch schon in der Moderation ein bisschen angeklungen ist, die wir so kennen, auch aus dem Leben vor Gericht. Ein Zeuge soll davon erzählen, was er gesehen hat, was er erlebt hat und damit Sachverhalte aufklären. Dazu muss er es selber gesehen haben. Was bei Gericht sofort abgelehnt wird, ist, wenn ein Zeuge sagt, ja, ich habe gehört, dass der gesagt hat. Wenn sowas vorkommt in Gerichtsverfahren, dann sagen die Rechtsanwälte sofort, das ist Hörensagen, das ist so ein Stichwort, das ist Hörensagen. Wenn einer was weitergibt vom Hörensagen, dann ist das nichts wert, dann ist das unbrauchbar und dann wird der Richter sofort sagen, der Zeuge ist nicht brauchbar. Ich bin nebenberuflich Gutachter und war schon sehr häufig in Gerichtsverhandlungen und da gibt es eine Grundregel, dass ich zum Beispiel niemals Aussagen von Streitbeteiligten weitergeben darf. Das ist wirklich Sache, die der Richter den fragen muss. Wenn ich jetzt sage, der hat aber gesagt, dann werde ich sofort angegriffen und für befangen erklärt und was auch immer das da noch gibt. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass Zeugnis nur der geben kann und geben soll und geben darf, der das wirklich selbst gesehen hat. Da gibt es ja zum Beispiel die Mafia-Prozesse, habt ihr vielleicht auch schon von gehört, gibt es auch viele Filme drüber. Da ist es oft so, dass ein Zeuge auftreten muss vor Gericht, der muss persönlich da sein. Das nützt nichts, wenn er vorher seine Aussage schriftlich beim Staatsanwalt niedergelegt hat. Das zählt vor Gericht nichts. Er muss persönlich auftreten und das dort wiederholen. Erst dann kann es verwertet werden. Erst dann kann zum Beispiel ein Mafia-Boss verurteilt werden. Und daraus folgt natürlich, dass man den Zeugen schützen muss, Zeugenschutzprogramme, was auch immer. Denn wenn der dann, ich sag mal, beseitigt wird, platzt ein Gerichtsprozess. Dann könnt ihr sehen, wie wichtig eine Zeugenaussage ist. Und es war früher so, zur Zeit von Jesus, da war es eigentlich üblich, dass man Zeugen gekauft hat. Ja, wenn man irgendwas wollte, irgendwas durchsetzen wollte, dann haben die einfach Zeugen bezahlt, du komm mal mit vor Gericht, du musst jetzt das und das sagen. Und wenn man das ja nicht mitgekriegt hat, dann gab es sehr viele Unrechtsurteile. Deswegen kennen wir von den 10 Geboten, wurde uns gesagt, nicht, wir dürfen nicht falsches Zeugnis ablegen. Wir wissen, vor Gericht ist das ganz, ganz böse, wenn man sogar ein Zeugnis gibt unter Eid. Vor Gericht wird man als Zeuge immer vereidigt. Und wenn man dann unter Eid was Falsches sagt, ein Meineid spricht, wird man dafür schwer bestraft. Und das ist gut so, das wertet ein Zeugnis immer auf, wenn man weiß, wenn es falsch ist, werde ich bestraft. So sollen wir also Zeugnis geben. Wovon? Von dem, was wir persönlich mit Jesus erlebt haben. Und das sollte möglichst nicht 30 Jahre alt sein, denn es ist auch schon fast unglaubwürdig, sondern wir dürfen erzählen, wenn wir mal ein Wunder erlebt haben. Passiert selten, aber vielleicht haben wir mal eine Heilung erlebt. Das sind gerade so Sachen, die bei anderen Menschen beeindrucken, wo man sagt, ups, gerade neulich wieder einen Fall gehabt, wo einer eine Krebsdiagnose hatte und dann kam er ein paar Wochen später wieder zum Arzt, da war alles weg, ohne Medizin, ohne alles. Und das hat der Arzt fast auch nicht glauben können, aber es war tatsächlich alles weg. Solche Sachen können andere beeindrucken. Oder wenn wir Gebetserhörungen erlebt haben, im Hauskreis bei uns beten wir sehr häufig um konkrete Dinge. Und wenn die dann erfüllt werden, die Wünsche, die Gebete, dann ist das auf jeden Fall möglich, dass wir das als Zeugnis weitergeben können. Oder wenn wir eine Ermutigung durch ein Wort gehört haben, können wir das auch weitergeben und sagen, das Wort, das hat mir Kraft gegeben. Das kann ich vor anderen bezeugen. Und dann kann ich sie, und jetzt kommt ein Wort, wo das Wort Zeuge drinsteckt, dann kann ich sie überzeugen. Ich kann einen anderen Menschen überzeugen, wenn der mein Zeugnis annimmt. Dabei ist jetzt wichtig, um einen anderen zu überzeugen, dass wir glaubwürdig sind. Die Glaubwürdigkeit eines Zeugen ist absolut notwendig. Und das wird zum Beispiel vor Gericht auch öfters erschüttert, wenn irgendeiner ein Zeugnis gibt und wenn dann der Anwalt sagt, ja, ich kann nachweisen, dass der an einer Stelle schon mal gelogen hat, dann wird die Aussage dieses Zeugen damit abgewertet oder wertlos. Sodass wir aufpassen müssen, dass ein Zeugnis immer richtig ist und dass wir glaubwürdig sind. Ein Beispiel. Die Bibel ist voller Zeugnisse von Augenzeugen. Wenn wir die Evangelien lesen, das sind Menschen, Paulus war zwar nicht direkt dabei, aber hat vieles erlebt. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Zeugnisse in der Bibel, die wir lesen können. Für mich ist die Bibel glaubwürdig. Ich glaube das, was die da geschrieben haben. Und deswegen kann ich da auch was mit anfangen. Deswegen sprechen die mich auch an. Insbesondere das, was von Jesus bezeugt worden ist, was er gesagt hat, hat mich letztendlich ja überzeugt. Aber wie ist das bei Nichtchristen? Wenn wir dann mit Stellen aus der Bibel kommen und er sagt, die Bibel, ja, ist ein Buch, schön und gut, das ist 2000 Jahre alt, kann ich nichts mit anfangen, dann können wir diese Menschen mit Bibelstellen nicht so unbedingt überzeugen, weil es gibt viele, die halten die Bibel für unglaubwürdig. Da müssen wir denn einfach uns was anderes überlegen, wie wir sie überzeugen können. Und wenn wir nur die Bibel hätten, ich sage das jetzt mal so, wenn wir nur die Bibel hätten, dann haben wir nichts mehr als die Moslems mit ihrem Koran, als die Juden mit ihrem Talmud, als die Mormonen mit ihrem Buch Mormon, dann hätten wir eine Buchreligion. Und eine Buchreligion ist immer eine Religion von, ich sag mal, toten Buchstaben. Wir sind keine Buchreligion, sondern wir sind Nachfolger unseres lebendigen Herrn Jesus Christus. Jesus lebt. Und das ist das Entscheidende und der wichtige Unterschied zwischen allen Buchreligionen. Wir geben nicht ein Buch weiter, wo tolle Sachen drin stehen, sondern Jesus lebt. Und durch seinen Geist können wir mit ihm was erleben. Und das ist eigentlich das Entscheidende, wovon wir auch weiter erzählen können. Also, Fazit, eigene Glaubenserlebnisse an die weitergeben, die Interesse an unseren Zeugnissen haben und die uns für glaubwürdig halten. Alles andere, sag ich mal, nützt nicht viel. Es hilft zum Beispiel nicht, wenn ich in der Stadt irgendeinen fremden Menschen anspreche und ihm sage, hören Sie, können Sie mir mal kurz zuhören, ich hab Ihnen was zu erzählen, ich habe was mit Jesus erlebt. Dann wird dieser Mensch sagen, mach ja sein, aber ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, wer Sie sind, ich weiß nicht, ja, der wird mich nicht für glaubwürdig halten, weil er mich nicht kennt. Wenn wir sowas weitergeben, dann müssen wir ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Dann müssen Gespräche vorher da sein. Dann müssen das, ich sag mal, nicht wildfremde Menschen für uns sein, sondern das müssen Bekannte sein, wo die dann mich für glaubwürdig halten. Und dann kann ich ihnen was von Jesus erzählen. Sonst kann ich sie nicht überzeugen. Dann nehmen sie mein Zeugnis nicht an. Und eine Zeugenaussage sollte auch da gemacht werden, wo sie dienlich ist, wo sie gefragt ist. Wieder ein Beispiel. Ich könnte jetzt ins Lübecker Landgericht gehen und dann in irgendeine Verhandlung reingehen und sagen, hallo, ich habe eine Zeugenaussage, ich habe gesehen, wie da der und der Unfall passiert ist. Dann sagt der Richter, schön und gut, aber wir verhandeln hier eine ganz andere Sache. Das heißt, die Zeugenaussage mag ja gut sein und sie mögen glaubwürdig sein, aber wir brauchen sie gerade nicht, wir brauchen was anderes. Ja, also es muss auch passen. Die Situation muss auch da sein, wo wir mit unserer Zeugenaussage jemandem weiterhelfen können, der wirklich auch sich fragt, wie das vielleicht geht mit dem christlichen Glauben. Gott wird uns diese Situation dann auch zeigen. Und dann darf ich als Zeuge auch nicht schweigen. Es gibt im Gericht das Zeugnisverweigerungsrecht, ja, aber auch nur, wenn ich gegen Verwandte aussagen soll, dann kann ich sagen, ich verweigere es, ansonsten muss ich Zeugnis geben vor Gericht. Und ich sage mal, Gott, wenn er uns in eine solche Situation hineinstellt, verlangt von uns auch, dass wir dann nicht schweigen, sondern dass wir dann unser Zeugnis auch mit seiner Hilfe geben. Die dritte Art, Zeugnis zu geben, ist unsere Lebensweise. So wie wir leben, gucken uns die Nichtchristen ganz genau an. Das, was wir sagen, nützt überhaupt nichts, wenn wir nicht danach leben. Und das merken die anderen sofort. Also, kluge Reden schwingen, aber das Leben nicht danach ausrichten, überzeugt nicht. Wir müssen authentisch sein, das ist das tolle Fremdwort immer wieder. Wir müssen authentisch sein. Ansonsten kann es schnell sein, dass wir als Heuchler dastehen. Und das ist das, was die anderen, was wir selber ja auch im Grunde nicht wollen, was Jesus ja im Grunde auch bekämpft hat, damals die frommen Leute hat er als Heuchler bezeichnet. Und wie schnell rutschen wir auch in eine solche Situation hinein, wo wir auch letztendlich Heuchler sind. Wenn wir Gott und Jesus predigen, aber den heutigen Götzen mehr dienen, dann kommt unser Zeugnis nicht an. Ja, die heutigen Götzen, ich habe gerade mal in einem Buch gelesen, als Beispiele für heutige Götzen, Bequemlichkeit, Materialismus, Egoismus, an ganz vielen Stellen ist das etwas, was das Leben der Menschen stark prägt. Das sind die Götzen von heute. Und wenn wir diesen Götzen dienen, können wir auch unseren Glauben nicht überzeugend bekennen. Wir müssen nicht vollkommen sein, sondern die Frucht des Geistes sollte bei uns erkennbar werden. Das merken die Menschen um uns herum. Und diese Frucht des Geistes sollte immer mehr wachsen und nach außen sichtbar sein. Da kann sich jeder prüfen, ob diese Früchte gegebenenfalls vielleicht eine Nachdüngung benötigen, ob wir nicht mal Unkraut jäten müssten im Garten der Früchte des Geistes, ob wir nicht ein bisschen Wasser drauf gießen müssen, wie auch immer wir das tun. Wir müssen so leben, dass diese Früchte, die durch den Geist wachsen, gedeihen können. So, was sind das für Früchte? Was sage ich da jetzt? Galater 5, 22 ist die Stelle, die wir jahrelang auch in der Küche mal an der Küchenwand stehen hatten. Also wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann sollten folgende Früchte bei uns wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Paulus als Liste in Galater 5, 22. Da kann jeder mal gucken. Ich gucke da auch selber hin. Ich weiß, an vielen Stellen sind die Früchte schwach, noch grün, noch nicht ausgewachsen, müssen noch gedeihen. Ich bin jetzt grob 40 Jahre Christ, aber ich bin auch an der Stelle an ganz vielen Punkten noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ja, aber dass die anderen Leute von mir, dass meine Frau sowas von mir sagt, ja, die kennt meine ganzen nicht vollkommenen grünen Früchte, sagt es mir auch Gott sei Dank immer noch, sodass ich auch daran arbeiten kann, dass das vorangeht. Aber das sind Sachen, die eben bei anderen Menschen auch, ankommen. Die Kraft des Geistes, die uns Jesus hier verheißt, wird diese Früchte wachsen lassen, wenn wir sie denn lassen. Zum Schluss noch ein bisschen über die Praxis des Zeugnisgebens im Gottesdienst. Einige kurze Gedanken. Ich hatte mit Hans Otto darüber gesprochen, ob wir zu diesem Thema nicht so eine kleinen Zeugnisteil, wie es dann immer so heißt, einbauen. Das haben wir eigentlich nicht gemacht, weil auch das Abendmahl sicherlich auch noch ein bisschen Zeit kostet, dass also die Zeit knapp wird. Aber trotzdem muss man sich fragen, was für einen Zweck solche Zeugnismomente in Gottesdiensten haben soll. Ich kenne die Praxis auch aus der Bad Schwartauer Gemeinde. Da gab es auch Gottesdienste mit Zeugnisteil. Und man kann leider dann doch sagen, dass in diesen Zeugnisteilen dann erstmal immer dieselben nach vorne gehen, wo viele dann sagen, ach, der schon wieder. Wo das Zeugnis die Menschen, die dort sitzen, nicht erreichen, und wenn denn auch keine Gäste da sind, dann ist das eher vielleicht so eine Art, ich präsentiere mich mal wieder, und das kommt dann meist auch nicht so ganz gut an. Also es ist nicht so, ich habe im Hauskreis auch über dieses Thema mal gefragt, wie die das sehen. Ach ja, diese Zeugnisteile, fürchterlich, hörte ich dann immer noch. Das sind ja immer dieselben, die dann irgendwas erzählen, was vielleicht gar nicht so interessant ist. Viel besser, wenn einer wirklich was erlebt hat, dann bietet es sich immer an, vor dem Gottesdienst den Moderator anzusprechen und zu sagen, mir liegt da was auf dem Herzen, ich muss was weitergeben, ich habe ein Zeugnis, und dann bin ich sicher, das kann man immer einbauen. Und dann kommt es auch an, weil das echt ist, weil das wirklich ein Bedürfnis ist, etwas weiterzugeben, und dann sollte man das auch so machen. Aber zum Schluss ein Beispiel, wo ich selbst gestaunt habe, dass sowas möglich ist. Das ist auch wieder in der Bad Schwartauer Gemeinde. Dort wurde eine alte Glaubensschwester überwiesen, und das kennt ihr sicher auch, wenn ein neues Gemeindemitglied in die Gemeinde kommt, dann gibt es einen Gottesdienst, wo sie sich dann vorstellt. Und sie wurde dann gebeten, kurz was über sich zu sagen. Und diese Gemeindeschwester erzählte und erzählte von ihrem Leben, und sie war alt und hatte viel erlebt und erzählte viel, und es wurde lang und es wurde länger, und die ganze Gemeinde, man hörte es innerlich stöhnen. Wann ist die denn endlich fertig? Und irgendwann war sie denn auch fertig, und alle waren froh. Und jetzt kommt's. Einige Wochen später meldete sich der Sohn von Freunden von uns zur Taufe. Und auch dann gibt es ja ein Taufzeugnis. Und in diesem Taufzeugnis erzählte er dann dieses Zeugnis von dieser alten Schwester. Hat ihn so innerlich getroffen, dass er gesagt hat, sowas will ich auch erleben. Ich melde mich zur Taufe. Ich will jetzt hier Christ werden. Also alle, ich sage mal 99% der Gemeinde haben gestöhnt. Für einen war dieses Zeugnis gut. Und der hat quasi das Zeugnis angenommen und sein Leben daraufhin verändert. Also wir sollten vorsichtig sein mit dem Beurteilen von Zeugnissen anderer. Vielleicht ist es wirklich so, dass es eintrifft und dann ist es gut. Halleluja. Gott schenke uns mit seinem Geist die Kraft, die richtigen Worte zu finden, im richtigen Moment vor den richtigen Leuten. Das überzeugt. Amen.